Menschen zu begegnen. Gott liebt es, Menschen zu begegnen. Er hat das schon im Alten Testament immer wieder getan. Gott hat sich bemerkbar gemacht. Gott hat sich offenbart. Gott ist zu Menschen hingegangen. Und in Jesus Christus ist Gott selbst Mensch geworden und hat sich offenbart hier auf dieser Erde. Und von ihm können wir hören. Und Gott möchte auch heute sprechen. Und ich möchte dich einladen, lass unser Herz aufmachen, dass Gott heute Morgen sprechen kann zu unser Herz, zu unserem Herzen, so wie wir es auch schon gesungen haben und wie Gott sich auch schon bemerkbar gemacht hat. Ich möchte zum Anfang gerne beten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen Tag. Danke, Herr, dass wir hier in deine Gegenwart kommen dürfen, dass du da bist, dass du dich bemerkbar machen willst. Danke, dass du sprechen möchtest. Und Herr, wir öffnen unsere Herzen und wollen bereit sein für das, was du sagst. Und ich möchte dich bitten, dass du ja, das, was gesprochen ist, in unsere Herzen fallen lässt, dass es aufgehen kann und Frucht bringen kann. Wir vertrauen dir, Herr. Danke, dir sei alle Ehre. Amen. Halleluja. Ich möchte gern heute Morgen mit einer Frage einsteigen. Und zwar, wer von euch hat, bevor er mal eine etwas größere Kaufentscheidung getroffen hat, davor Freunde gefragt oder in der Zeitung recherchiert oder im Internet so ein bisschen verglichen, damit er so herausfindet, was ein gutes Produkt ist? Darf ich mal sehen? Okay. Ja, doch schon einige, genau. Also ich auch. Ich mache das auch so. Aber ist euch schon mal aufgefallen, das machen wir meistens nur bei großen Entscheidungen. Also bei so kleinen Entscheidungen, ob wir jetzt die Leona vom Schwein kaufen, die Geflügelsalami oder die vegane Bratwurst für den nächsten Grillabend, da machen wir das nicht. Genauso wie bei Druckerpapier oder Klopapier irgendwie, da machen wir das tendenziell eher weniger. Aber in unserer Zeit, ist ja schon interessant, ne? Wir leben in der Zeit, wo wir ganz viele Informationen haben, wo wir Argumente für etwas haben, wo wir Argumente gegen etwas haben. Und da fällt es uns oft gar nicht so einfach, eine Entscheidung zu finden. Und die Frage ist ja, wem können wir dann auch vertrauen? Wie können wir Entscheidungen treffen? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie können wir gute Entscheidungen treffen? Hören wir auf unsere Gefühle, die oft so unbeständig sind? Oder verfolgen wir die Ziele, die wir uns selbst gesteckt haben? Oder halten wir am Alten fest, weil die Tradition so lange und so gut funktioniert hat? Vielleicht bist du auch jemand, vielleicht hast du Angst vor Entscheidungen. Entscheidungen, ja, wir müssen dann die Konsequenzen tragen. Vielleicht wollen wir das ja nicht. Vielleicht hast du aber auch Angst und Sorge einfach um der Entscheidungswillen. Ich möchte euch gerne einen Mann vorstellen heute Morgen. Und zwar lebte er circa 1000 vor Christus, also schon, ist schon ein bisschen her, ne? Und der hat in seinem Leben gute Entscheidungen getroffen, aber auch schlechte Entscheidungen. Dieser Mann hat manchmal sogar richtig schlechte Entscheidungen getroffen. Aber was ihn auszeichnet ist, er ist immer wieder zu Gott gegangen. Er ist immer wieder zu Gott gekommen und auch vor Entscheidungen ist er zu Gott gegangen und hat ihn einfach um einen Rat gebeten. Und wenn er mal Gottes Wege verlassen hat, dann kam er zurück und hat die Gemeinschaft mit Gott gesucht und Gott hat sich gefreut und ihn immer wieder gerne angenommen. Und vermutlich wissen die meisten schon, von wem ich spreche. Ich spreche von König David. Okay, und König David war, bevor er König wurde, war er ein Hirtenjunge. Und dieser Hirtenjunge, dieser König, er hat einen Psalm geschrieben, der wohl bekannteste Psalm in der Bibel, Psalm 23. Jeder von euch wird ihn wahrscheinlich kennen. Und den wollen wir jetzt mal gemeinsam lesen. Genau. Ich habe das aus der Elberfelder Übersetzung, weil wir kennen wahrscheinlich die eher wörtlichen Übersetzungen. Die anderen finde ich manchmal ein bisschen irritierend. Aber ich lese es euch gerne mal vor. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Und das, was wir heute Morgen machen wollen, wir wollen diesen Psalm Vers für Vers durchgehen und mal schauen, was er für uns persönlich, aber was er vielleicht auch für uns als Gemeinde bedeuten kann. Es fängt ja an, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Okay, David als Hirte sagt über den Herrn aus, er ist mein Hirte. Was ist denn die Aufgabe eines Hirten? Der Hirte beschützt, er begleitet, er leitet die Herde und er versorgt sie. Und ein Hirte, so wie Ronaldo es vorhin schon gesagt hat, er setzt sich für seine Schafe ein. Vor allem Jesus Christus als Hirte. Ein Schaf ist sogar ohne den Hirten ziemlich hilflos. Die Schafe sind ziemlich abhängig vom Hirten. Sonst werden sie sind sie zerstreut und kommen vielleicht gar nicht ans Ziel an. Und dieser Psalm spricht von tiefem Vertrauen. Er spricht von einer engen Gemeinschaft, mit einer engen Beziehung und beschreibt die Beziehung zwischen David und Gott. Und das Schöne an der Bibel ist ja, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, in der Bibel gibt es einen roten Faden, okay? Von Genesis bis Offenbarung. Und dieses Bild des Hirten, das zieht sich durch. Es gibt im Alten Testament ganz oft das Bild des Hirten. Und so wie wir vorhin in Johannes 10 gelesen haben, bezeichnet sich Jesus selbst als Hirten. Aber nicht nur als ein Hirten. Und das ist wichtig. Jesus ist der gute Hirte. Auf dieser Erde gibt es viele Menschen und viele Institutionen, die wollen Hirten für uns sein. Die wollen uns helfen, Entscheidungen zu treffen, die wollen uns leiten. Aber die Frage ist, wer ist unser Hirte? Und aus diesem ersten Vers habe ich euch zwei Fragen mitgebracht. Und die erste Frage ist, bist du in der Herde Jesu? Oder anders gefragt, ist Jesus dein Hirte? Falls du nämlich noch nicht Teil der Herde bist, falls du Jesus noch nicht als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, möchte ich dir am Anfang Folgendes mitgeben. Und zwar, jeder Mensch ist ein Sünder. Das klingt hart. Aber was meint Sünde eigentlich? Wir haben als Christen und auch oft als Menschen, die Jesus noch nicht kennen, ein ziemlich schiefes Bild von Sünde. Wir reduzieren Sünde oft darauf, dass wir sagen, irgendwie, es sind irgendwelche Tatsünden. Oft meinen wir Mord, Ehebruch oder Lüge. Aber Sünde meint etwas, im Ersten etwas anderes. Und zwar meint es die grundsätzliche Abkehr von Gott. Am Anfang war Beziehung da. Gott und der Mensch, sie haben miteinander kommuniziert. Und der Mensch hat sich umgekehrt und ist weggegangen von Gott. Jetzt ist aber das Ziel Gottes, dass der Mensch mit Gott in Gemeinschaft ist. Dass sie gemeinsam unterwegs sind. Gott will den Menschen kennen und er will, dass der Mensch Gott kennt. Und das Wort Sünde kommt eigentlich aus der Militärsprache, dass wenn du einen Bogen spannst und den Pfeil abschießt, dass du nicht mal die Zielscheibe triffst, sondern Meter weit daneben schießt. Du hast das Ziel verfehlt. Sünde heißt, das Ziel zu verfehlen. Und in der Bibel hat Sünde immer irgendwas mit Schuld zu tun. Und deshalb braucht es Genugtuung. Und im Alten Testament gab es dafür Opfer. Und das Alte Testament zeigt eigentlich, wie verloren der Mensch ist. Und das Neue Testament hat die Antwort in Jesus Christus, dass Jesus die Sünde überwunden hat und dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Es geht also im Ersten nicht um Tatsünden, sondern es geht darum, dass wir das Ziel verfehlt haben und dass wir jetzt wieder zum Ziel zurückkommen. Und Sünde ist mehr als ein menschliches Verhalten. Es sind nicht die Taten, sondern es ist seit Adam der Zustand der Menschheit. Sünde ist mehr ein Zustand. Und Sünde verdient laut der Bibel den Tod. Jesus war aber sündlos. Er kam auf diese Erde und ist stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Er hat das auf sich genommen und jeder, der an ihn glaubt, den gibt er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Wir dürfen zu ihm kommen. Wir dürfen Vater sein. Wir dürfen wieder auf dem Ziel unterwegs sein und das Ziel finden und uns zum Ziel hinbewegen. Paulus hat schon damals im Korintherbrief aufgerufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und diese Botschaft steht immer noch, heute. Und dieser Vers drückt es ganz deutlich aus. Der Herr ist mein Hirte. Die Frage ist, ist Jesus dein Hirte? Ist er dein Herr? Und diese Frage möchte ich dir mitgeben. Und ein kleines Zitat von Peter Hane. Er sagt, ewiges Leben ist kein Hauptgewinn in der Lotterie, sondern die Entscheidung für Jesus. Und ja, so ist es. Wir dürfen uns entscheiden für Jesus Christus. Aber Christsein funktioniert ja nicht alleine. Und deshalb führt es uns unweigerlich wieder zurück zu diesem Psalm. Christsein gehört in eine Herde, in eine Gemeinde. Wir dürfen gemeinsam unterwegs sein und müssen nicht alleine durchs Leben gehen. Und jetzt ist die Frage, jetzt sind wir mit Jesus unterwegs. Lassen wir uns aber uns auch von Jesus leiten, durch den Heiligen Geist. Lassen wir uns von ihm führen, lassen wir uns von ihm beschützen, versorgen. Gehen wir mit ihm durchs Leben? Oder anders gefragt, wer ist der Hirte deines Lebens? Wenn nämlich irgendjemand anderes oder irgendwas anderes in unserem Leben vielleicht Gutes da ist, wovon wir mehr Annahme, mehr Freude, mehr Sinn, mehr Hoffnung und mehr Sicherheit erwarten als von Christus, dann wird es uns innerlich auffressen. Es ist wie ein Götze, von dem wir merken, er fordert von uns ganz viel, aber gibt uns eigentlich nichts. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele mitgebracht. Zum Beispiel erwarten wir oft von Arbeit, dass Arbeit uns versorgt, dass wir keinen Mangel haben, wenn wir Arbeit haben. Aber wenn wir ehrlich sind, nur wenn wir Arbeit haben, heißt es noch nicht, dass es uns nichts mangelt. Aber hier lesen wir, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Schauen wir uns an Beziehungen. Wir Menschen, wir ticken manchmal so, wir erwarten, dass wenn wir eine Beziehung gefunden haben, eine Ehe, dass wir vollkommen zufrieden sind. Der Haken ist, wir erwarten von einem unvollkommenen Menschen vollkommene Zufriedenheit, dass uns nichts mangelt. Das funktioniert nicht. Wir glauben auch oft, dass wenn wir genügend Geld haben, dass wir dann keinen Mangel mehr haben. Aber selbst die reichsten Menschen dieser Erde sagen nicht, dass ihnen nichts mangelt. Wir sehen es daran, dass wenn Menschen, die alles haben oder scheinbar alles haben, sich das Leben nehmen, obwohl sie so viel Geld haben. Und als Letztes, wir sehen auch, wir Menschen, wir lechzen oft nach Anerkennung. Wir lieben es, wenn wir gelobt werden, wenn uns gute Sprüche kommen. Aber wenn wir die tiefe Sehnsucht in unserem Herzen mit Anerkennung füllen, ist es eigentlich wie der Versuch, nach Wind einzufangen. Das funktioniert nicht und es wird uns eigentlich nicht erfüllen, nicht zufrieden machen. Und der Mangel in unserem Leben wird nicht erfüllt. Aber was bedeutet es eigentlich, wenn David hier schreibt, mir wird nichts mangeln? Was heißt das? Seien wir doch mal ehrlich, materiell kann es nicht nur sein. Weil wenn wir in diese Welt schauen, vor allem in Länder, wo es den Menschen nicht so gut geht und die Menschen vielleicht materiell weniger haben und diesen Christen, sie haben trotzdem Mangel. Es ist aber auch nicht nur geistlich auszulegen, weil der Punkt ist ja, wir erleben Versorgung. Wir haben, ich glaube, letzte Woche war es ein Zeugnis gehört, Gott versorgt. Wir erleben auf dem TSE immer wieder, wie Gott Menschen finanziell, materiell versorgt. Gott kann versorgen. Es ist ein bisschen wie Paulus. Paulus sagt, er kennt beides im Philipperbrief. Er kennt den Mangel zu leiden und den Überfluss zu haben. Aber letzten Endes ist es eine Sache. Ihm mangelt nichts, weil er Gott hat. Weil er Gott, den Alleshabenden hat. Wer Gott als seinen Hirten hat, kann sagen, mir mangelt nichts. Mir wird nichts mangeln, weil ich Gott habe. Und ich möchte zusprechen, Gott kann dich versorgen. Materiell und geistlich. Er ist da für dich. Er kann dich versorgen. Max Lucado hat es folgendermaßen ausgedrückt. Wenn sie dem Hirten folgen, erfahren sie Gnade für jede Sünde, Leitung an jeder Weggabelung, sie haben Licht an jedem Ort und ein Anker in jedem Sturm. Sie haben alles, was sie brauchen. Lass uns weitergehen. Vers 2. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Halleluja. Dieser Vers spricht von tiefer Zufriedenheit. Er macht deutlich, Gott hat sein Versprechen gehalten. Ja, er hat versorgt. Ja, er hat zur grünen Aue geführt. Ja, er hat zu stillen Wassern geführt. Und es wird dir nicht mangeln, weil du immer wieder von Aue zu Aue gehst und von Wasser zu Wasser. Der Herr ist der Hirte, der zu Auen und zu Wassern führt. Gott führt nicht in die heiße Wüste und lässt dich da stehen. Gott führt dich auch nicht in den Sturm und lässt dich da alleine, sondern sein Plan, sein Ziel ist, dich zu versorgen, dich zu begleiten und dich an Orte zu führen, wo du dich ausruhen kannst. Und das Spannende ist, ich weiß nicht, ob ihr die Elberfelder Studienbibel mit Sprachschlüssel kennt, da könnt ihr mal nachlesen, das Wort für Aue kommt von der Wortbedeutung, ans Ziel anzukommen. Okay? Und das Wort führen, was hier steht, heißt langsam, aber kontinuierlich weitergehen. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, möchten wir langsam, aber kontinuierlich ans Ziel ankommen? Ich möchte es. Und ich glaube, dass wir sind auf dem Weg. Wir sind mit Gott unterwegs und wir dürfen mit ihm unterwegs sein. Aber ist es nicht oft so, unser Alltag ist oft hektisch. Wir sind oft beschäftigt. Aber wenn wir ehrlich sind, das Ziel des Lebens erreichen wir nicht, indem wir beschäftigt sind, sondern indem Jesus Christus, Gott allein, unser Hirte ist und dass er uns leitet. Und zwar nicht als einzelne Schaf, sondern dass wir als Gemeinde gemeinsam unterwegs sind, als Herde und ihm, Jesus Christus, nachfolgen. Und vielleicht ist dir aufgefallen, das Wort Wasser und das Wort Aue steht im Plural. Also in der Mehrzahl. Okay, es ist nicht nur eine Aue, es ist nicht nur ein Wasser, sondern es ist die Mehrzahl. Gott führt uns nicht nur auf eine Wiese, wo wir dann chillen und warten, bis der Herr wiederkommt, sondern der Herr geht mit uns einen Weg. Er geht immer wieder weiter. Und das Gute ist, Gott weiß, wann wir weitergehen sollen. Gott weiß, wann das Gras leer ist. Gott weiß, wann der Sturm kommt. Er hat den Blick nach oben. Wenn wir jetzt mal ehrlich in diesem Bild sind, dann sind wir wie so Schafe, die nur einen Quadratmeter Wiese sehen. Und wir sehen einfach nur das, was wir abgrasen. Aber der Herr hat den Blick von oben. Deshalb ist er auch vertrauenswürdig, weil er das Ganze sieht und uns führen und leiten kann. Er kann das Wetter einschätzen. Er kennt das Tempo, das wir als Gemeinde gehen sollen, Gemeinde gehen müssen und Gemeinde gehen dürfen. Und er guckt, dass die Schafe nicht zu Schade kommen, nicht zu Schanden kommen, sondern er führt uns sicher. Und wir brauchen Gebet. Wir brauchen Gebet, damit wir Gott fragen können. Was sind die nächsten Schritte? Für uns ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde. Was ist dran? Und vielleicht fühlst du dich gerade, wie wenn du gerade auf so einem abgegrasten, trockenen Stück Wiese unterwegs bist. Du fühlst dich vielleicht vergessen, wie wenn der Hirte weitergezogen ist. Hey, ich möchte dir zusprechen. Geh heute Mittag ins Gebet. Sag Gott, wie es dir geht. Sag ihm, Herr, es ist so trocken gerade für mich. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich möchte dich bitten, such mich wieder. Nimm mich mit. Führ mich zu stillen Wassern. Führ mich zu grünen Auen, wo ich auftanken kann, damit ich Kraft bekomme, damit ich das Leben nicht alleine bewältigen muss, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da kommen wir auch dazu. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Gott ist es, der uns erquickt. Niemand anderes. Wir können versuchen, uns von anderen Dingen erquicken zu lassen. Aber wenn wir wirklich erquickt werden wollen, funktioniert das nur, wenn wir bei Gott auftanken. Wir dürfen in Gottes Gegenwart kommen, weil Jesus den Weg frei gemacht hat, weil wir Kinder Gottes sind. Das bedeutet aber auch, wenn David das schreibt, er kannte Zeiten, wo er kraftlos war. Er kannte Zeiten, wo er hoffnungslos war, wo es ihm richtig schlecht geht, wo er dachte, oh Mann, ich will eigentlich hinwerfen. Ich habe keine Lust mehr. Ich weiß gar nicht, wie es weitergehen soll. Er sagt, er erquickt meine Seele. Und erquicken meint, dass ein ursprünglicher Zustand wiederhergestellt wird. Es meint, dass man ganzheitlich wieder Kraft bekommt. Seele ist nicht irgendwas in dir, sondern du als Person, du als ganzes Wesen, als Schöpfung Gottes, wirst wiederhergestellt. Du wirst erquickt. Gott gibt dir wieder Kraft. Und er erquickt uns, damit wir mit ihm unterwegs sein dürfen. Wir dürfen mit ihm ganz eng in Beziehung sein. Und die Leitung Gottes hat letzten Endes das Ziel, dass wir mit ihm unterwegs sind. Diese Pfade der Gerechtigkeit sind Pfade der Wahrheit. Und als Christen bezeugen wir in der Taufe, dass wir geistlich mit Christus gestorben sind und wieder auferstanden sind. Und jetzt leben wir nicht mehr für uns, sondern wir leben für Christus. Wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen mit ihm unterwegs sein und ihm die Ehre geben. Und Pfade der Gerechtigkeit sind auch Wege der Heiligung und Wege der Jüngerschaft. Und vielleicht denkst du jetzt, oh Mann, Jüngerschaft, Heiligung, das ist so anstrengend. Manchmal weiß ich gar nicht, wie weitergehen. Ich möchte dir eine Sache mitgeben. Und zwar, wenn wir Christus ähnlicher werden, werden wir beziehungsfähiger. Okay? Wenn wir Christus ähnlicher werden, werden wir beziehungsfähiger. An alle Singles, erstmal bitte kurz aufpassen. Wenn wir Christus ähnlicher werden, ist das Beste, was wir für unsere Ehe zur Vorbereitung tun können. Ich mache das fest an Galater 5, Vers 22. Kannst du gerne heute Mittag nochmal nachlesen. Die Frucht des Geistes. Wenn du glaubst, dass es gut für deine Ehe ist, dann folg Jesus nach. Und an alle, die verheiratet sind, wenn du deiner Ehe was Gutes tun willst, folg Jesus nach. Die Frucht des Geistes mit diesen vielen Aspekten ist was Gutes für unser Leben und es wird uns beziehungsfähiger machen und wir werden in der Beziehung zu Gott gestärkt und das wird uns fähig machen, in der Beziehung zu unseren Mitmenschen zu leben und zwar in einer ganzheitlichen, liebevollen Art, weil wir liebevoller werden. Lass uns weiterschauen. Vers 4. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Letztes Jahr, ich weiß nicht, wie es für euch war, es war schon so ein Tal, ne? War schon herausfordernd, also für mich schon. Ich hatte letztes Jahr Corona, da war die Forschung noch nicht so weit. Ja, für mich war das schon kurz ein Tal des Todesschattens. Ich wusste nicht, was los ist. Langzeitfolgen, geht's vielleicht sogar tödlich aus? Keine Ahnung, man wusste noch nicht so viel. Und ich hatte tatsächlich mehrere Wochen echt ganz schön Probleme, Symptome, das war herausfordernd. Das war irgendwie so ein Tal des Todesschattens, hat mich ganz schön herausgefordert. Aber zum Glück, es muss nicht immer gleich tödlich sein, Aber ich kenne Ängste im Leben. Wir kennen das wahrscheinlich alle. Wir Menschen sind mit Angst konfrontiert, egal um was es vielleicht geht. Vielleicht bist du gerade in einer beruflichen Situation, die echt herausfordernd ist. Oder deine familiäre Lage. Vielleicht bist du in einer Beziehung, wo du herausgefordert bist, wo nicht alles geklärt ist. Vielleicht sind es gesundheitliche Aspekte. Vielleicht sind es aber auch schulische Prüfungen oder Leistungsdruck. Oder jetzt in dieser Zeit, in der wir gerade unterwegs sind, haben Menschen Angst vor Einsamkeit. Wir haben Sorge vielleicht, dass wenn wir unser Herz für Menschen öffnen, dass sie uns vielleicht nicht verstehen und dass sie uns vielleicht nicht mal mehr annehmen. Aber genau hier macht Gemeinde den Unterschied. Wir wollen mit dem Herzen Gottes Menschen begleiten und sie so annehmen, wie der Vater sie angenommen hat. Und wisst ihr, von Aue zu wandern, ja, klingt erstmal gut, aber es kann sein, dass wir durchs Tal des Todes schatten müssen. Vielleicht durchwandern wir ein Tal. Aber genau das ist doch der Punkt. Wir durchwandern es bloß. Wir bleiben nicht ewig in diesem Tal des Todes schatten stecken. Und letzten Endes ist es der Herr, der uns hier durchführt. Wenn wir auf ihn schauen, werden wir durchkommen, weil er den Weg kennt. Wir müssen nicht alleine gehen, sondern wir dürfen ihm vertrauen. Wir werden nicht ewig verweilen in dieser trostlosen Zeit, sondern wir werden mit ihm durch dieses Tal gehen. Wir werden zu neuen Auen kommen. Amen. Ja, und letzten Endes, es sind Schatten. Es sind Todesschatten. Wisst ihr, es ist noch nie ein Mensch an dem Biss eines Schlangenschatten gestorben. Also wenn ich einen Schlangenschatten beißt, wird dir nichts passieren. Es sind nur Schatten. Die können dir eigentlich nichts antun. Menschen, die mit Gott unterwegs sind und sich an ihm festhalten, werden durchkommen, weil Gott sie leitet. Und du wirst auch nicht vom Weg abkommen. Vielleicht ist der Weg lang, vielleicht ist der Weg auch ziemlich holprig und steinig und du denkst, irgendwie bin ich schon ziemlich lang unterwegs, aber Gott wird dich hier durchführen und wir dürfen ihm vertrauen und wir werden an das gute Ziel ankommen. Und selbst wenn der Tod uns im Angesicht ist, wir wissen, dieses Leben wird irgendwann enden. Paulus gibt uns eine Verheißung in Römer 8, Vers 38 und 39. Für uns Kinder Gottes, der Tod kann uns nicht von der Liebe Gottes scheiden. Nichts kann uns von der Liebe Gottes scheiden. Er ist treu. Er steht zu seinen Verheißungen, dass, wenn du mit ihm unterwegs bist, er hält dich. Hey, Jesus hält dich. Vielleicht bist du gerade echt unterwegs und denkst, die Scheiße ist bis hier oben. Gott hält dich. Und die Begründung von David, wenn wir zurück in diesen Vers gucken, die Begründung von David, warum er sich nicht fürchtet, ist, weil Gott bei ihm ist. Weil er nicht allein ist. Gott ist bei ihm. Und Gott ist nicht nur alleine, sondern er ist mit seinen zwei Hirtenwerkzeugen unterwegs, mit seinem Stab und mit seinem Stock. Und das ist eine Waffe, damit wurden früher die wilden Tiere vertrieben. Der Hirte stellt sich dazu, so wie Ronaldo es vorhin gelesen hat. Jesus kämpft für uns, er ist mit uns, er lässt uns nicht alleine. Er sagt nicht, oh, wenn da die Herausforderung kommt, dann gehe ich weg und lasse das Schaf mal alleine stehen. Sondern der gute Hirte setzt sich für die Schafe ein und er lässt sogar sein Leben für die Tiere. Und das möchte ich dir echt zusprechen heute Morgen. Du bist nicht alleine. Gott ist bei dir. Er ist vertrauenswürdig und du darfst zu ihm kommen und ihm auch sagen, wie es dir geht. Lass uns weiter gucken. Vers 5. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Dieser Psalm spitzt sich personal immer mehr zu. Vielleicht ist es dir aufgefallen, schon in Vers 4 spricht David nicht mehr von der Herr, sondern er spricht von du. Du bist bei mir. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Wisst ihr, Gottes Gnade und Zuwendung ist nicht an Umstände geknüpft. Das müssen wir immer wieder hören. Gott steht über dem Allem. Gott ist souverän. Gott ist gut und er kann handeln. Und selbst wenn um dich gerade Feinde sind, Gott kann dir trotzdem einen Tisch bereiten. Gott steht da drüber und ich möchte dir zusprechen, Gott ist größer als dein größter Feind. Dein größter Feind ist für Gott eine Witzfigur. Ja, wirklich. Gott ist nicht beeindruckt von deinen Feinden. Aber wenn deine Feinde Gott erkennen, dann werden sie zittern vor Gott, weil sie beeindruckt sind vor Gott, weil Gott alle Macht hat. Er hat alle Möglichkeiten. Er kann dich durchtragen, er kann dich versorgen, egal was gerade los ist. Gott ist gut. Und die Feinde, sie müssen zuschauen beim Festmahl. Während du Gemeinschaft mit Gott hast, müssen Feinde zugucken. Die haben kein Anrecht an dir. Und in dieser Gemeinschaft sind wir als Kinder Gottes alle gleich. Egal, ob du auf dieser Erde viel hast, materiell oder wenig hast, ob du vielleicht einen hohen Abschluss hast oder nicht, ob du eine Beziehung hast oder nicht, vor Gott sind wir alle gleich. Gott macht keinen Unterschied beim Festmahl, sondern er tischt uns gut auf und der Becher läuft bei allen Schafen über. Gott hat genügend für dich. Auch dein Becher läuft über. Dein Becher wird nicht nur halb voll sein. Dein Becher wird überfließen. Und als Zeichen seiner Freundlichkeit wird Gott dich noch mit Öl salben. Das ist so ein Zeichen aus dem Orientalischen, dass man die Gäste ehrt. Gott ehrt dich. Er findet es gut, dass du mit ihm Gemeinschaft hast. Lasst uns jetzt an dem Punkt die Predigt schon mal zusammenfassen, okay? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Die Frage, die sich jeder Mensch, egal ob bei hier ist oder nicht, stellen muss, ist, von wem lässt er sich leiten? Auf wen vertrauen wir, wenn wir Entscheidungen treffen? Wie gehen wir durchs Leben? Und die Antwort aus Gottes Wort ist, allein Gott ist vollkommen vertrauenswürdig. Allein er gibt uns alles, was wir brauchen. Und wenn wir uns von ihm leiten lassen, wird uns nichts mangeln, weil wir ihn haben, weil wir mit ihm unterwegs sind, weil er der Alleshabende ist, weil er uns das geben kann, was uns vielleicht fehlt. Und dieser Psalm spricht von aktiven Schafen. Er spricht von leidenschaftlicher Nachfolge. Er spricht davon, dass wir mit Gott unterwegs sind, dass wir mit ihm durchs Leben gehen und nicht alleine sind. Und ich möchte dich einladen, mach das zu deinem täglichen Gebet. Ich weiß nicht, wie du das ganz praktisch machst. Ich möchte einfach eine Möglichkeit sagen. Wenn du zu Hause bist, morgen früh, vielleicht bist du im Auto oder vielleicht am Frühstückstisch oder im Bad oder nach dem Aufstehen, dann möchte ich dich einladen. Dann sprich zu Gott und lad den Heiligen Geist ein, dass er dich leitet. Du kannst das ganz praktisch machen, kannst dich einfach hinstellen und sagen, Heiliger Geist, ich vertraue dir und ich bitte dich, dass du mich heute leitest, dass ich an dir dran bin. Und dass ich gute Worte finde, dass ich Menschen erbauen kann und dass ich vielleicht, ja, dass ich auf dich höre und dass, wenn Entscheidungen anstehen, dass du mich leitest. Ganz praktisch und dann gehst du los in den Tag und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und er wird zu dir sprechen und er wird dich begleiten, das glauben wir, weil Gottes Wort Wahrheit ist. Und Gott hat das Ziel, dass er mit Menschen in Beziehung ist. Und dieses Ziel verfolgt er seit Erschaffung der Welt. Und dieses Ziel ist, dass Menschen wieder zurück in die Gemeinschaft mit ihm kommen, dass wir mit ihm sind. Und diese Gemeinschaft, die drücken wir heutzutage in Nachfolge auf dieser Erde ganz irdisch einfach aus. Das ist ein Ausdruck unserer Gemeinschaft zu Gott. Und diese Gemeinschaft, da werden wir täglich erneuert. Da werden wir zugerüstet, da werden wir erquickt. Und wenn du schon länger keine Erquickung mehr sozusagen hattest und vielleicht einfach vergessen hast, in Gottes Gegenwart zu kommen, oder vielleicht warst du abgelenkt oder vielleicht hattest du keine Hoffnung mehr, ich möchte zusprechen, heute ist ein guter Tag, wieder anzufangen. Wenn du heute Mittag Zeit hast oder nimm sie dir, möchte ich dich ermutigen, les mal Lukas 15 durch. Und dann gib Gott eine Antwort von dem, was du gelesen hast und was der Heilige Geist in deinem Herzen bewirkt hat. Nimm dir die Zeit und ich glaube, Gott will zu dir sprechen, weil Gott es liebt, zu Menschen zu sprechen. Und auf diesem Weg durch diese herausfordernden Täler, lasst unseren Blick, egal ob es persönlich ist oder jetzt als Gemeinde, all das, was vielleicht herausfordernd ist, wir richten unsere Blicke nicht nur auf die Schatten, sondern Gott beeindruckt uns. Lasst uns nicht von unseren Problemen beeindruckt sein, sondern echt von Gott. David schließt diesen Psalm mit Vers 6, da schreibt er, nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Jetzt erwartest du bestimmt, dass ich viel dazu sage, aber ich möchte zusprechen, nimm dir Zeit zu Hause darüber nachzudenken, was das bedeuten kann für dich. Ich habe euch ein paar Bibelverse mitgebracht. Das sind einmal Psalm 27, Vers 4, Psalm 84, Johannes 14, Vers 3 und Johannes 17, Vers 24. Ihr könnt das gerne zu Hause lesen und darin Gott einfach eine Antwort geben für das, was es für euch bedeutet, was Gott zu dir jetzt heute vielleicht gesprochen hat. Und das, ja, dass du ganz aktiv Beziehungen pflegst mit Gott und Gott wird sich zu dir stellen und du wirst diesen Vers tiefer verstehen und Gott wird sich zu dir stellen. Ja. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Dann möchte ich dich ermutigen, wenn du merkst, in dir bewegt sich irgendwas, dann möchte ich dich ermutigen, komm nachher auf Ronaldo, auf Alexander oder auf mich zu oder sonst auf jemand, mach dich bemerkbar oder wenn du zu Hause bist, schreib uns gerne eine E-Mail und ja, wir wollen dich begleiten auf deinem Weg mit Gott. Wir lassen dich nicht alleine, weil Gemeinde immer gemeinsam unterwegs ist. Vielleicht denkst du aber auch, Chris, das, was du da vorne sagst, das funktioniert gar nicht. Das kann gar nicht funktionieren. Dann möchte ich dich ermutigen, Probier es aus und gib Gott eine Chance. Gib Gott eine Chance. Er hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und Gott ist treu, er wird sich dazu stellen. Vielleicht denkst du aber auch, oh ja, stimmt, ich habe diese Botschaft schon 1000 Mal gehört, aber irgendwie, ich kann diesen Schritt in diese Jüngerschaft nicht gehen, ich kann den Schritt in die Nachfolge nicht gehen, dann möchte ich dich ermutigen, heute ist ein guter Tag anzufangen. Vielleicht erwischst du dich selber immer wieder, 3 Tage funktioniert's und dann falle ich. Ja, Menschen scheitern, Menschen fallen, ja, aber Gott ist gut. Und wir dürfen immer wieder aufstehen, weitergehen und wie David zurück zum Vater kommen und neu in diese Beziehung reinsteigen und die vertiefen und weitergehen. Ich möchte dich ermutigen, gib nicht auf. Und vielleicht sagst du, Chris, das kenne ich alles, was du sagst, mache ich jeden Tag, ist völlig Standard. Da möchte ich dich ermutigen, hey, gib nicht auf, bleib dran, Gott sieht dein Herz und Gott liebt es, mit dir unterwegs zu sein. Hey, eine Bitte am Schluss. Wir sagen das manchmal zu selten, habe ich das Gefühl. Bitte verurteile dich nicht, wenn du fällst. Nee, verurteile dich nicht. Gott verurteilt dich auch nicht, wenn du fällst. David ist oft gescheitert in seinem Leben. Der hat richtig Sachen in den Sand gesetzt. Aber der ist zu Gott zurückgekehrt und er wird ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt, weil er immer wieder zurückkam. Die Gemeinschaft mit Gott zu suchen, ist gut. Ja, wir Menschen sind manchmal schon ziemlich komische Schafe, wenn wir ehrlich sind. Irgendwie, ja, es gibt sehr individuelle Schafe, sehr spezielle Schafe, sehr normale Schafe, aber alle Schafe sind irgendwie komisch. Kein Mensch schafft es vollkommen gerecht zu leben, vollkommen gut zu leben. Aber ich möchte eins zusprechen. Es gibt einen, Jesus Christus, der hat es geschafft. Er hat das perfekte Leben gelebt und er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Und wenn wir ihm vertrauen, dann können wir anfangen, so zu leben wie er. Und ich möchte dich einladen. Ja, vertraue Jesus und lade ihn ein in dein Leben und folge ihm nach. Und wir wollen jetzt nochmal in eine Zeit gehen, wo du einfach eine Zeit hast und Gott eine Antwort geben kannst von dem, was er jetzt vielleicht in deinem Herzen bewegt hat. Und ich möchte dich ermutigen, du darfst das tun, wie du willst. Du darfst sitzen bleiben, du darfst aufstehen, da kannst die Augen zumachen, kannst sie auflassen, kannst die Hände heben, kannst eine Hand heben oder wie auch immer. Mach das, wie du willst. Gott sieht dich. Gott sieht, was in deinem Herzen los ist. Und ich möchte dir zusprechen, Gott ist gut. Amen.